Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Ja, wie haben Sie es mit dem Waschen? Waschen Sie zuhause mit Wäschpulver oder mit dem flüssigen Wäschmittel? Das ist fast ein bisschen eine Glaubensfrage. Vielleicht sind Sie ja zum Schluss gekommen, dass mit dem einen die weisse Wäsche sauberer wird als mit dem anderen. Die deutsche Stiftung Warentest, die hat das genau wissen, vor allem weil flüssige Wäschmittel bei den Konsumentinnen sehr beliebt sind. Ein halbes Jahr lang hat die Stiftung weisse Wäsche einerseits mit den zwei gängigsten Wäschpulver gewaschen und parallel dazu mit 19 verschiedenen flüssigen Vollwäschmitteln. Etwa 1000 Wäschmaschinen voll hat das gegeben. Brigitte Kluth, Redaktorin von der Stiftung Warentest, hat mir in einem Interview gesagt, wer in dem Vergleich oben ausgeschwungen hat.
Es hat sich gezeigt, dass die Pulver insgesamt eine deutlich bessere Waschwirkung haben als sämtliche Flüssigen. Die Flüssigen haben bestenfalls befriedigend abgeschlossen, manche waren sogar ausreichend bzw. mangelhaft und die Pulver waren alle gut.
Gibt es eine Erklärung dafür, weshalb die Pulver besser abgeschnitten haben als die Flüssigwaschmittel?
Die größten Unterschiede haben wir beim Entfernen von Flecken festgestellt. Da sind die Pulver eindeutig besser. Das liegt in der Regel daran, dass erstens die Rezepturen ausgewogener sind und zweitens die Pulver Bleichmittel enthalten. Das haben die Flüssige nicht. Und die Bleichmittel können eben bleichbare Flecken entfernen, was bei den Flüssigen Schwierigkeiten macht.
Wenn die Pulver weißer waschen, dann liegt die Vermutung nahe, da ist auch mehr umweltschädliche Chemie drin.
Das ist gerade nicht der Fall. Die Pulver sind für die Umwelt schonender als die Flüssigen. Das liegt daran, dass sie keine Konservierungsmittel enthalten, was in den Flüssigen in der Regel drin sein muss. Wenn die Flüssigen keine Konservierungsmittel enthalten, müssen die Tenside und Enzyme höher dosiert werden und das belastet ebenfalls die Umwelt mehr.
Schauen wir uns doch nochmal den Test der Stiftung Warentest genauer an. Wie haben Sie denn diese 2 Waschpulver und 19 Flüssigwaschmittel getestet?
Man kann sagen, grob haben wir 2 verschiedene Prüfungen vorgenommen. Wir haben zum einen die normale Schmutzentfernung geprüft. Dazu wurde Wäsche in Haushalte ausgegeben, eingesammelt und dann unter definierten Bedingungen gewaschen. Der zweite Teil, das war die Fleckentfernung. Da haben wir 30 Fleckenarten auch systematisch produziert, auf Stofflappen aufgebracht und dann mit normaler Wäsche gewaschen und anschließend mit dem Originalfleck verglichen.
Das Testresultat, das bezieht sich auf den Vergleich von Flüssigwaschmitteln mit den Pulvern Ariel Compact und Persil Mega Pearls. Lässt sich daraus als Fazit generell ableiten, Pulver waschen weißes sauberer als Flüssigwaschmittel oder ist es eben nur auf diese kleine Auswahl beschränkt?
Die Aussage, dass Pulver besser waschen als flüssige, kann man generell für sämtliche Vollwaschmittel sagen. Bei Colorwaschmitteln, die man ja für bunte Textilien einsetzt, ist es nicht so eindeutig. Da haben wir in der Vergangenheit durchaus auch gute flüssige Colorwaschmittel gehabt.
Das heißt für die Buntwäsche Pulver oder Flüssigwaschmittel?
Für die bunten Textilien kann man durchaus auch ein gutes, flüssiges Waschmittel benutzen, wobei tendenziell die Pulver da auch einen Tick besser sind.
Sagt Brigitte Kluth von der Deutschen Stiftung Warentest auf einer nicht ganz idealen Leitung. Ja, für weisse Wäsche sind also Wäschpulver besser, für farbige Wäsche nehmen sie eher ein Color-Wäschmittel oder dann flüssige Wäschmittel, weil die kein Bleichmittel drin haben und das ist dann in dem Fall eben besser.
Espresso.
Ein gemütlicher Abend hätte es werden sollen für die Espresso-Hörerin Katrin Gerber aus Schlieren im Kanton Bern. Zusammen mit ein paar Freundinnen aus ihrer Gymnastikgruppe hat sie zu Abend nach der Turnstunde noch ein bisschen im Kaffee zusammenhückeln. Kaum sind die Frauen ins Kaffee reingekommen, hat ihnen eine Serviceangestellte gesagt, sie sollen doch im hinteren Teil sitzen. Vorne werde nämlich schon geputzt. Dabei hätte das Kaffee noch eine gute Stunde offen gehabt. Und damit nicht genug. Es ist dann nicht nur vorne geputzt worden, Servicepersonal hat dann auch hinten im Kaffee rund um Katrin Gerber und ihre Gymnastikkolleginnen rumgewischt. Ziemlich ungemütlich. Und leider ist das bei weitem kein Einzelfall, meint der Espresso-Redakteur Simon Thirier in seiner Glosse.
Ist es nicht etwas vom Schönsten, was es gibt? Ein gutes Essen ist vorbei, der Wein hat hervorragend gepasst und jetzt sitzt man in gemütlicher Runde im Restaurant, beim Kaffee und schwätzt miteinander. Und dann kommt der Serviertocht oder sogar der Wirt selber und sucht das ganze Restaurant, obwohl das eigentlich noch eine Stunde offen hat. Es wird rings um den letzten Gast aufgestellt, es wird unter grossem Gekleppert deckt fürs Morgen am nächsten Tag. Ja, wenn man wirklich Glück hat, wird man als Gast noch vorwurfsvoll angeschaut, so quasi, was einem in den Sinn kommt, bis zur letzten Minute zu bleiben. Der Kunde ist König, so hat man früher mal gesagt. Für einen Haufen Wirt zählt das aber nur noch, wenn sie ihre Kaffeepreise so hoch festlegen, dass sie höchstens einen König zahlen kann. Lustigerweise sagt die Preisklasse von einem Restaurant gar nichts darüber aus, was man als Gast erwarten darf. Ungemütlich Personal gibt es im Go-Mio-Tempel genau gleich wie im Schmuddelkaffee am Strassenecken. Unangenehm ist so ein Verhalten an beiden Orten und unnötig auch. Die Öffnungszeit ist dann nicht einfach zum Plausch aussen an einem Restaurant. Die hat der Wirt ja selber bestimmen, also sollte er sich auch an die halten. Stellen Sie sich vor, ein Lokführer wird, weil gerade niemand auf dem Perron steht, ein Viertelstündchen früher abfahren. Der Beamte am Postschalter wird finden, nein, das lohnt sich nicht mehr, für heute mache ich zu. Beispiele, die völlig unrealistisch sind, da sind wir uns einig. Beim Zugfahrplan und bei der Post sind die Zeiten entscheidend. Ja, und im Gastgewerbe, liebe Wirt. Sollen wir als Gäste nächstens mit unserer 30-köpfigen Gesellschaft einfach mal eine halbe Stunde zu früh zu Ihnen kommen und schauen, was Sie hier dazu sagen? Soll Ihr Koch das nächste Stück Fleisch 10, 20 Minuten lang bröteln, einfach weil er Lust dazu hat? Nein, natürlich nicht. Auch bei Ihnen im Gastgewerbe spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Genial, wenn sich das auch bei den Öffnungszeiten durchsetzen wird.
Der Simon Thirier über ungemütliche Wirte, wo schon lange, bevor sie zumachen, aufstuhlen und Staub saugen. Ja, und jetzt können Sie Ihrem Ärger Luft machen. Uns vom Konsummagazin Espresso interessiert jetzt Ihre Beizenerlebnisse. Regen Sie sich über ähnliche Situationen auf? Oder spielt das im Gegenteil für Sie gar keine Rolle, wenn schon rund um Gäste herumgeputzt wird? Berichten Sie uns aber auch von der besonders freundlichen oder besonders rücksichtsvollen Serviertochter, die Sie kennen. In einer E-Mail an espresso@drs1.ch und geben Sie dort für Rückfragen auch gerade Ihre Telefonnummer an. Und jetzt gönnen wir uns dann gerade keine nervige, sondern eine wirklich spannende Tasse Kaffee. Sie hören DRS1 mit dem Konsummagazin Espresso. Und vielleicht trinken Sie auch gerade eine Tasse Espresso oder Kaffee dazu. Haben Sie gewusst, dass es gar noch nicht so lange her ist, dass Kaffee trinken etwas ziemlich Normales ist bei uns? Erst vor etwa 150 Jahren hat sich der Kaffee bei uns in breiteren Bevölkerungsschichten durchgesetzt. Das ist gar nicht so lange her, oder? Heute ist Kaffee eines der verbreitetsten Getränke überhaupt. Wir nehmen eine Tasse Kaffee zum Morgen, eine in der Pause, dann nach dem Essen und meistens denken wir uns gar nicht viel dabei. Ausser vielleicht, ob wir noch schlafen können oder nicht. Ja, wenn Sie heute Nachmittag Radio hören, dann könnte sich das ändern. DRS2 redet am 3 nämlich mit zwei Kaffee-Experten. Einer davon ist der Historiker Roman Rossfeld. Er sagt, vielen Konsumenten sei gar nicht bewusst, was für ein spannendes und komplexes Produkt sie da in der Kaffeetasse vor sich haben.
Das gilt sowohl für die Chemie, wo der Durchschnittskonsument vermutlich höchstens bei der Zubereitung, wenn der Kaffee nicht gut ist, merkt, dass es eben nicht so einfach ist, wie es aussieht. Und das gilt aber auch für viele andere Bereiche, wie eben auch zum Beispiel die Geschichte dieses Produktes. Dahinter steckt eben eine sehr facettenreiche, spannende Kulturgeschichte, die aber dem Konsumenten meistens in der Form, in der er selber jetzt das Produkt konsumiert, nicht bewusst ist.
Ja, zu dieser bewegten Geschichte vom Kaffee gehört eine Diskussion, wie gesund oder eben ungesund das braune Getränk ist. Ich habe zum Beispiel in der Primarschule noch den Kanon gesungen, C-A-F-F-E-E, trink nicht so viel Kaffee, Sie vielleicht auch. Ja, und zwischendurch haben Behörden den Kaffee sogar fast verboten als Droge. Der Wissenschaftler Shahan Yerezian baut an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ein Kompetenzzentrum für Kaffee auf. Und aus heutiger Sicht sagt er über das Verteufeln vom Kaffee.
All die negativen Aspekte, die kann man heute nicht mehr wirklich nachvollziehen, wissenschaftlich nicht verhärten. Und man beginnt jetzt eher positive Aspekte herauszufinden und zu erkennen. So gesehen, ich will nicht sagen, man trinkt Kaffee wegen der Gesundheit, man trinkt Kaffee, weil man es gern hat. Aber man braucht sich dabei, denke ich mir, wirklich keine Sorgen zu machen, solange man unter 6 Tassen bleibt.
Allerdings ergänzt da der Kaffee-Experte schon noch, wir Menschen reagieren eben ganz verschieden auf Kaffee. Die einen, die fangen schon nach einer einzigen Tasse an zu zittern. Ja, und vielleicht gehören sie zu den anderen, die fast literweise Kaffee ablehren können, ohne dass sie viel spüren davon. Mehr spannende Geschichten zum Kaffee und zur Kaffeeforschung, die gibt's in der Sendung «Wissenschaft im Gespräch», heute Nachmittag um 3 auf DRS2 oder am Samstag um 9:30 auf DRS4 News. Suchen Sie gerade eine neue Stelle? Wenn ja, dann ist es sicher gut, wenn Sie in der Bewerbung können zeigen können, wie Sie sich bis jetzt so angestellt haben beim Arbeiten. Und dafür gibt es ja eben das Arbeitszeugnis. Was ist aber, wenn Ihr letzter Arbeitgeber das Zeugnis einfach nicht rausrücken
möchte? Stimmt das so?
Ist das?
Ich recht?
Stimmt das? Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Doris Longo gibt Antwort.
Die Espresso-Hörerin Ivelina Antonova aus Riechen im Kanton Basel-Stadt hat genau das Problem. Sie würde gerne eine neue Stelle suchen, wartet aber noch immer auf ihr Arbeitszeugnis. Und das ist ihre Rechtsfrage.
Ich habe 7 Jahre in meinem letzten Unternehmen gearbeitet. Auf Ende letzten Jahres habe ich fristgerecht gekündigt. Trotz mehrfacher Aufforderung habe ich noch immer kein Arbeitszeugnis erhalten und kann mich darum auch nicht für eine neue Stelle bewerben. Frau Slongo, was sind meine Rechte?
Frau Antonova hat natürlich einen Anspruch darauf, dass ihr neues Arbeitszeugnis sofort ausgestellt wird. Sie muss sich nicht gefallen lassen, dass der frühere Arbeitgeber sie warten lässt. Ich rate ihr, dass sie dem Arbeitgeber nochmal deutlich mitteilt, dass sie sofort ein vollständiges und korrektes Arbeitszeugnis verlangt und dass sie gegen ihn gerichtlich würde vorgehen, wenn das Zeugnis nicht innerhalb zum Beispiel 3 Tage bei ihr ankommt. So eine Entschlossenheit wird dann wahrscheinlich auch nützen. Wenn nicht, dann kann sie an dem Gericht gegen den Arbeitgeber klagen, wo er seinen Sitz hat oder wo ihr früherer Arbeitsort war. Wenn sie wegen dem fehlenden Arbeitszeugnis eine Stelle und damit Einkommen verpasst hat, dann muss ihr der Arbeitgeber dafür Schadenersatz zahlen. Nur ist es für sie natürlich sehr schwierig zu beweisen, dass sie die selbe oder die andere Stelle bekommen hätte, wenn sie ein Arbeitszeugnis hätte vorweisen können. Bei der Frau Antonova sind die Chancen auf Schadenersatz aber praktisch aussichtslos, weil sie hat sich nicht einmal um eine neue Stelle beworben. Das war ein Fehler, weil auch ohne das neueste Zeugnis hätte sie sich um die passende offene Stelle müssen bewerben. Weil sie das nicht gemacht hat, hat sie selber dazu beigetragen, dass sie gar keine Möglichkeit hatte, eine neue Stelle zu finden. Sie hätte nämlich mitteilen können, dass das neueste Arbeitszeugnis nachgeschickt wird. Dann hätte sie allenfalls aufzeigen können, dass sie eben gerade wegen dem fehlenden Arbeitszeugnis die neue Stelle nicht bekommen hat.
Die Antwort von unserer Rechtsexpertin Doris Longo. Sind auch Sie in einer Situation, wo Sie sich fragen, wer jetzt eigentlich im Recht ist, Sie oder der andere? Dann stellen Sie die Frage unserer Rechtsexpertin. Jeden Mittwoch beantwortet Doris Longo im Espresso dann eine von diesen Rechtsfragen. Um Ihre Frage zu stellen, hat es auf unserer Internetseite drs1.ch unter Espresso ein elektronisches Formular oder Sie schicken Ihre Rechtsfrage per Post an Schweizer Radio und Fernsehen, Espresso Rechtsfrage, Postfach 8052 Zürich, Schweizer Radio und Fernsehen, Espresso Rechtsfrage, Postfach 8052 Zürich.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.